Startup Stimmen, der Podcast für Gründungsinteressierte vom Reach Euregio Startup Center.
Herzlich willkommen zum Reach Podcast. Wake up and start up.
Heute zu Gast Henning Dix von Agriportens, Gründungsteam bei uns im Reach, und Friedrich Grimm, Startup Coach im Reach, zum Thema Präinkubator, dem zweiten Step auf unserer Gründerjourney. Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Reach Podcast. Ich hoffe, euch geht's gut, ihr seid vor allem gesund und euch fällt die Decke nicht auf den Kopf. Das ist ja gar nicht so einfach in dieser turbulenten oder vielleicht auch nicht turbulenten Zeit. Und vor allen Dingen, ihr könnt die Zeit sinnvoll für euch nutzen. All die Projekte, die man irgendwie mal angehen wollte, um sich vielleicht in der einen oder anderen Sache fortzubilden oder da mal so ein bisschen reinzugrätschen. Ich sag nur lifelong learning, die Zeit ist jetzt dafür da. Wir vermissen euch auf jeden Fall total hier. Uns fehlt die Social Community drumherum, die vielen spontanen Begegnungen, aus denen Ideen entstehen. Und genau dafür sind wir ja da, diese Begegnung zu schaffen und in dem Sinne mehr draus werden zu lassen. Ja, happy welcome. Auf geht's in unsere Gründerjourney. Wir wollen heute über den Präinkubator sprechen. Was verbirgt sich denn so hinter dem Begriff überhaupt?
Gerade wenn man schon zu Beginn das Wort Präinkubator hört, ich glaube, alle, die nicht in der Thematik Startup irgendwo drin sind, die denken immer, wow, was ist denn das jetzt schon wieder? Ich versuche das mal so ein bisschen zu entzerren. Also eigentlich gibt es im normalen Sinne nur einen Inkubator oder einen Accelerator zum Beispiel. Der Inkubator setzt meistens sehr früh an. Kommt eher auch so ein bisschen aus dem wissenschaftlichen Bereich. Incubation bedeutet, einer Möglichkeit, einen geschützten Raum zu bieten, um in der Wissenschaft zum Beispiel gewisse Produkte heranzuzüchten. Und das wurde quasi auf diesen Startup-Kontext ein bisschen zu übertragen. Und Incubation bedeutet in dem Sinne, in Bezug auf Startups, denen ein Netzwerk, ein Angebot zu geben in einer geschützten Umgebung, damit die ihre Gründung bestmöglich vorantreiben können. Und der Präinkubator, wie der Name dann in diesem Fall zum Beispiel sagt eigentlich nur aus, dass es davor noch eine gelagerte Phase ist, die auf diesen Inkubator hinweisen soll.
Okay, also Gründerjourney kann man sich jetzt so vorstellen, es gibt erst den Präinkubator, dann den Inkubator und dann kommt der Accelerator.
Genau so ist es.
Und ihr habt bei euch den Präinkubator. Was kann man sich an Inhalten vorstellen? Was vermittelt ihr in dieser Zeit?
Der Präinkubator, das ist ein relativ neues Konzept, würde ich sagen, im Vergleich zu Incubation und Acceleration. Beim Präinkubator selber haben wir einen sehr passiven Ansatz gewählt. Das ist ein Programm, das ist zeitlich nicht gebunden, wo zum Beispiel ein Team oder auch eine Einzelperson, die zu uns kommen und die haben eine Startup-Idee, also es ist keine Existenzgründung, sondern haben zum Beispiel eine Idee, die sie gerne umsetzen möchten, unterhalten wir uns mit denen, und wenn wir merken, hey, das könnte jetzt passen, dann boarden wir die quasi in dieses Präinkubationsprogramm an. Und das Herzstück bilden wir über eine Software ab. Und dort können die in verschiedenen Workshops und mit Videos, mit verschiedenen Zielen, die wir denen hinterlegen, und Hausaufgaben in Anführungsstrichen oder Tasks, sich eben weiterbilden, um dann Stück für Stück die nächsten Ziele zu erreichen, um dann eben bestmöglichst vorbereitet zu werden, um in den Inkubator zu kommen.
Also das heißt, es ist ein individueller Prozess, wo ich, wann auch immer ich jetzt zu euch komme, starten kann?
Fast. Also wir schauen uns die Teams natürlich an, welcher Phase die gerade sind oder wie weit die Idee gerade ist, und geben denen dann die Möglichkeit, innerhalb dieses Präinkubationsprogramms ihre Idee dort, wo zum Beispiel noch Lücken sind, zum Beispiel sei es mal eine Marktrecherche durchzuführen oder mit Kunden zu sprechen, da noch nachzubessern, und geben denen nicht nur die Ziele vor, was sie erreichen müssen, was sie sich anschauen sollen, sondern natürlich dann die gesamten Materialien, damit die sich auch so in diese Thematik einlesen können, und wir dienen denen in diesem Programm als Startup-Coaches natürlich für Feedback, Fragen und zusätzlichen Input zur Verfügung.
Und was sind so die Aufgaben, die Sie also jetzt neben Marktrecherche zu bewältigen haben?
Ich kann mal so die Goals und KPIs, also das sind quasi die Ziele, die Sie innerhalb dieses Präinkubationsprogramms erreichen sollen, mal kurz vorstellen. Wir arbeiten mit den Teams darauf hin, dass sie innerhalb dieses Programms zum Beispiel 12 B2B-Interviews durchgeführt haben, also mit Kunden.
Also B2B heißt Business to Business.
Genau, Business to Business mit Kunden, die Unternehmen sind, oder 30 Interviews mit B2C-Kunden, also Customer, also mit wirklich Einzelpersonen. Warum verlangen wir das? Weil wir sagen immer, fall in love with the problem, not with the solution. Und es bringt nichts, sich nur in die Lösung zu verlieben und die quasi umzusetzen, sondern sich auch das Problem anzuschauen. Und deswegen machen wir sehr, sehr starken Deep Dive, dass sie sich möglichst frühzeitig mit den Kunden auseinandersetzen und die interviewen. Eine andere KPI oder ein anderes Ziel, das wir mit denen erreichen wollen, ist die Market Size Calculation. Das heißt, wie groß ist der Markt eigentlich, auf den ich mich bewege? Ist das jetzt eine ganz kleine Nische? Ist die so winzig, dass sich das eigentlich gar nicht lohnt, da ein Unternehmen zu gründen, weil das überhaupt nicht zukunftsträchtig ist? Oder befinde ich mich vielleicht sogar in einem Markt, der so groß ist, dass ich da definitiv ein riesiges Potenzial habe, zukünftig auch noch weiter zu wachsen? Und solche Fragestellungen sind essentiell gerade zu Beginn, auch gerade in der Präinkubationsphase, dass sie da die richtigen Entscheidungen treffen. Und worauf wir die noch hinarbeiten oder hinzielen, ist auch einer der wichtigsten Themen, weil wir immer sagen, Team first ist die Vorbereitung, was macht eigentlich ein gutes Startup-Team aus? Und dass wir denen natürlich auch dabei helfen in der Präinkubationsphase, dass die ein komplementäres und auch ein gutes Team finden können.
Also man könnte sagen, es ist einmal auf einer fachlichen Komponente, also challenge your ideas, also die ganzen Komponenten, die dahinter geschaltet sind, um rauszufinden, hat meine Idee eigentlich wirklich das Potenzial, was ich unterstelle, und auf der anderen Seite dann dieses Personal- oder Team-Coaching als solches, weil, wie du ja schon mal im Podcast gesagt hast, das Team ist essentiell, ne? Team is King.
Ja, genau, das ist immer so, das, was wir sagen, was so mit die wichtigste Sache ist, natürlich neben dem Problem, dass man das gut analysiert. Und wir sind zwei Aspekte. Einmal das Fachliche, das bilden wir eben über diese Software ab, wo die Workshops Materialien finden und eben auch die Ziele, die hinterlegt sind. Auf der anderen Seite natürlich so eine persönliche Komponente, wo wir als Coaches denen für Feedback zur Verfügung stehen, die ihre Ergebnisse uns präsentieren und wir die dann challengen, um zu gucken, okay, macht das Sinn, ihr müsst mal da ein bisschen mehr reingehen und da ein bisschen mehr reingehen. Aber natürlich auch unser Netzwerk, wenn die sagen, wir brauchen hier einen Experten, wir brauchen hier ein Unternehmen, wir würden gerne mal mit einem Wissenschaftler dazu diesem Thema sprechen, dann schauen wir natürlich auch, wie wir denen die Möglichkeit geben, darüber hinaus auch noch Mehrwerte zu schaffen. Und das geht meistens über Netzwerk, über Coworking-Fläche, natürlich jetzt durch Corona ist das schwierig, aber auch über Marketing, über Bewerbung und schauen einfach, ich hatte das in einer anderen Folge schon mal erwähnt, dass wir uns so ein bisschen als Multiplier sehen, dass die Teams zu uns kommen und sagen, hey, das sind unsere Probleme, wie könnten wir uns da weiterhelfen? Und wir schauen, wie wir denen da bestmöglich in dieser Phase auch Unterstützung geben können.
Und dieser Rückkopplungsprozess, wie funktioniert der? Kommt ein Team auf euch zu, wenn sie sagt, so, wir haben jetzt von unseren Hausaufgaben X erledigt und würden jetzt gerne mal mit euch drüber sprechen? Oder gibt es einmal in der Woche einen Call mit euch? Wie läuft das?
Gut, dass du das ansprichst, das hätte ich sogar fast vergessen. Tatsächlich ist es so, dass man, nachdem man das erste Gespräch hatte mit dem Team, vereinbart man, wenn das an alles passt, einen Termin für das Onboarding. Geht ungefähr eine Stunde und ist natürlich jetzt digital, und da wird so ein bisschen, werden die Vorteile oder die ganzen Mehrwerte vom Präinkubationsprogramm vorgestellt und eben in das Onboarding in die Software, und dort wird dann ein sogenanntes Milestone-Event oder Milestone-Meeting in diesem Fall vereinbart. Das heißt, nach einer gewissen Laufzeit, worauf sich beide einigen können, wird nochmal gesprochen. Und wir haben innerhalb der Software 12 Workshops, die sie durcharbeiten müssen. Und wir sagen so, nachdem ihr die ersten 6 Workshops durchgearbeitet habt, dann sprechen wir nochmal und ihr zeigt uns, wie ihr da durchgegangen seid. Habt ihr alles verstanden? Geht das in die richtige Richtung? Müssen wir irgendwo nochmal anpassen? Meistens, der Erfahrung nach, meistens ist das so nach ungefähr ein Monat bis 6 Wochen, dass wir dann nochmal mit denen sprechen. Aber wie anfangs schon erwähnt, ist es eher passiv orientiert. Das heißt, wir rennen den Teams nicht aktiv hinterher, sondern lassen die innerhalb dieser Umgebung quasi laufen. Und wenn die Rückfragen haben, können die sich aber jederzeit bei uns melden. Wir treffen die einmal zu diesem Milestone-Event und gegen Ende vereinbaren wir auf diesem Milestone-Meeting dann nochmal ein Abschluss-Meeting, wo wir dann schauen, wie weit ist jetzt die Idee insgesamt? Sind sie jetzt so weit? Müssen sie jetzt vielleicht nochmal einen kleinen Sprint einlegen, um die letzten Ziele zu erreichen, damit sie dann quasi fertig und bereit sind für das Inkubationsprogramm?
Unser Pi mal Daumen, wie viel Zeit investiert ein Team ungefähr in diese Prä-Inkubationsphase?
Ja, das ist ist tatsächlich auch immer eine der ersten Fragen, die wir dann von den Teams sogar selber gestellt bekommen. Wie umfangreich ist das? Wie viel Zeit muss ich da jetzt rein investieren? Und wann macht es Sinn, dieses Meeting zu machen? Tatsächlich ist das gar nicht so einfach, immer zu bemessen. Es hat sehr viel damit zu tun, welche Art von Startup-Gründung das jetzt ist, letztendlich. Wenn die natürlich im Bereich von in einem Bereich sind, wo ihre Kunden andere Unternehmen sind, also B2B, oder dann dauert es natürlich länger, an die ranzukommen, als wenn das Einzelpersonen sind. Und da gibt es natürlich große Unterschiede, genauso von dem Bereich oder die Branche, wo sie sich befinden. Würden die jetzt eine einfache App entwickeln, wo sie jeden befragen können, dann ist das relativ einfach, als wenn die zum Beispiel etwas im Laserbereich machen. Und da gibt es natürlich schon unterschiedliche Szenen und deswegen also unterschiedliche Herangehensweisen. Und deswegen sind wir aber auch bei diesem gesamten Programm, dass wir da auch nicht eine Deadline haben, sagen sie, okay, ihr dürft nur 2 Monate und dann müsst ihr das beenden, sondern wir sind da sehr individuell und auch sehr, sehr flexibel und richten uns nach den Gründern. Aber wenn man mal so von der Zeit spricht, sagen wir eigentlich, dass ein Team, das Vollzeit sich für diesen Präinkubator committet, diesen Präinkubator sehr, sehr gut innerhalb von 2 Monaten absolvieren kann.
Okay, ja gut. Und was kommt dann danach? Ist dann direkt der Übergang in den Inkubator-Batch oder?
Ja, genau. Also eigentlich ist es angedacht, dass das dann quasi nahtlos anschließen kann an unseren Inkubator. Aber wir schauen natürlich auch immer individuell. Bei manchen Teams kristallisiert es sich auch raus oder auch in dem Gründungsprozess, dass das für die zum Beispiel gar keinen Sinn macht, in den Inkubator zu gehen. Aus den verschiedensten Gründen. Oder sie merken, ja, ich muss vielleicht doch in eher ein anderes Programm, zum Beispiel direkt in den Accelerator von DigiHub, weil die innerhalb des Präinkubationsprogramms schon so viel geschafft haben, dass das zum Beispiel für die gar nicht mehr relevant ist. Und da schauen wir ja gerade auf diesem abschließenden Event, wo wir mit denen einmal das aussondiert, wie weit sind die jetzt gekommen, schauen wir nochmal drauf, was haben sie jetzt erreicht, was haben sie geschafft, haben sie die Ziele, die wir vereinbart haben, haben sie die erreicht, und wenn sie die erreicht haben, dann erklären wir denen, sagen so, jetzt könntet ihr euch dann auf die nächste Inkubationsbatch quasi bewerben, und dann schauen wir natürlich, dass wir die Teams dann da auch dazu anhalten, daran teilzunehmen und sich darauf zu bewerben.
Und sind die Teams auch untereinander vernetzt? Also versucht ihr so einen Community-Aufbau und vor allen Dingen auch Austausch zwischen den Teams zu kreieren?
Ja, genau. Das ist natürlich jetzt gerade in Corona-Zeiten einer der schwierigsten Aufgaben. Mein Kollege Max ist bei uns so gerade für dieses Thema Community-Building verantwortlich. Der könnte natürlich da jetzt nochmal weiter ausholen und da auch mehrere Ideen auch in den Raum werfen. Im Endeffekt haben wir das jetzt gelöst durch eine Community, die wir über Slack abbilden. Da haben wir einen eigenen Workspace aufgebaut, nennt sich Startups in Euregio. Da sind jetzt über 200 Gründer und Gründerinnen hier aus der Umgebung, also aus der Euregio, ongeboardet, inklusive der gesamten Startup-Coaches und der Multiplier. Und die helfen sich untereinander. Und da gibt es verschiedene Channels, wo sie ihre Probleme reinposten können und wo sie zum Beispiel sagen können, hey, ich brauche hier bitte noch da noch Unterstützung, oder hat jemand dieses Problem gelöst, dass nicht nur wir Coaches denen helfen, sondern natürlich man so ein bisschen an diese Schwarmintelligenz rankommt. Denn andere Startups waren höchstwahrscheinlich oder sehr, sehr sicher genau in der gleichen Phase, wo Gründer oder Gründerinnen sich gerade befinden und denen natürlich auch nochmal besser helfen können. Und darüber kommen sehr spannende Kontakte zustande, dass sie sich darüber natürlich dann auch austauschen und kennenlernen. Und wir planen natürlich da auch irgendwo Social Events bei uns im Team, was natürlich jetzt zu Corona-Zeiten alles digital irgendwo ablaufen muss.
Ja, vielen Dank, Friedrich, dass du uns durch den ersten Teil der Gründer-Journey hier bei uns im REACH geführt hast, dem REACH Präinkubator. So können wir auf Prozessebene verstehen, was der Inkubator ist. Also, dass es in dem Sinne um die Problemdefinierung geht und die eine beste mögliche Lösung zu finden, die in dem Sinne das Problem am besten adressiert, am besten hebelt, also dein Problem-Solution-Fit. Und damit hört in dem Sinne der Präinkubator auf. Im zweiten Teil wollen wir nun auf die Anwendung eingehen. Das heißt, wir haben ja Agriportens als Gründungsteam hier. Herzlich willkommen, Henning, dass du uns mal dein Gründungsvorhaben nahebringst und vor allen Dingen sagst, wie für euch dieser Prozess als solches ist.
Ja, guten Tag. Es freut mich, hier zu sein.
Super. Ja, stell dich doch einmal kurz selber vor, wer du bist, was du vor Agriportens gemacht hast, wie es überhaupt dazu kam.
Ja, guten Tag. Ich bin der Henning. Ich bin ja auf einem landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetrieb aufgewachsen mit Kälber, Mast und Ackerbau, habe eine Ausbildung als Landwirt gemacht in ganz verschiedenen Bereichen. Habe Agrarwirtschaft studiert in Soest, war danach in Brasilien tätig, vor allem im Bereich Pflanzenbau. Und die letzten zwei Jahre bin ich nach Münster gekommen, habe dort bei dem Startup-Magazin F3 Farm for Future gearbeitet, wo es vor allem um Agrar- und Food-Startups geht. Und bin jetzt ja seit knapp einem halben Jahr mit der Initiative AgriPortens dabei, wo wir jetzt gleich auch nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen werden.
Euer Startup, wer gehört denn alles so dazu?
Genau, das ist neben mir. Ich mache vor allem so das Thema Geschäftsentwicklung und Vertrieb. Das ist der Sven, der ist vom Werdegang BWLer, ist dann in der Rolle des CFOs, vor allem für die Bereiche Finanzen, Recht und auch Personalführung verantwortlich. Und der Thorsten Rohling, der als CTO, als Bioinformatiker vor allem sich um die Themen Produktentwicklung, aber auch Programmieren, Tech kümmert.
Und wie habt ihr euch kennengelernt?
Mit Sven hatte ich mal über meinen alten Arbeitgeber zusammengearbeitet. Dort haben wir das Magazin weiterentwickelt und er war halt einer von den Lesern, der das mitentwickelt hat. Wir haben uns dann im Anschluss auf verschiedenen Veranstaltungen getroffen, wiedergesehen und auch so mal telefoniert. Genau, und den Thorsten, den kenne ich schon seit knapp 5 Jahren und wir haben in einem Verband zusammengearbeitet und man sieht das sowohl bei Sven als auch bei Thorsten, hatte man vorher schon Anknüpfungspunkte, dass man sich angefreundet hat, aber auch schon in anderen Projekten zusammenarbeitete.
Das heißt, ihr kommt alle aus der Landwirtschaft, aus unterschiedlichen Bereichen. Du kommst ja sowohl aus dem Praktischen wie auch dann aus dem, du hast es ja auch studiert und bist dann auch in der ganzen grünen Szene als solches durch dein Volontariat im Verlag dann natürlich auch sehr vernetzt und hast da nochmal die ganze Start-up-Kultur als solches kennengelernt, ne?
Genau, also im Gründerteam, Svens Onkel hat auch einen landwirtschaftlichen Betrieb, also er hat auch durchaus Bezugspunkte. Er war ja lange Zeit bei einem großen Landtechnikhersteller tätig, dort auch so in der internationalen Unternehmensentwicklung. Und bei Thorsten ist es halt auch durch seine Bezugspunkte aus der Biologie hat er auch relativ viel Bezug zur Landwirtschaft, genau. Und bei mir so ein bisschen mein Background war sehr landwirtschaftlich geprägt, habe dort in der Landwirtschaft auch durchaus Problemstellungen erkannt oder gesehen. Und eigentlich durch das Volontariat bei F3 hat mir das nochmal einen Stups gegeben, dass man ja durch die Entwicklung von eigenen Ideen auch Lösungen anbieten kann, die der ganzen Branche, aber auch dem einzelnen Landwirten durchaus helfen können.
Okay, das heißt, das Problem am Schöpfer anpacken und eine Lösung dafür finden. Und in dem Sinne bist du dann drauf gekommen, dass man das vielleicht mit einem eigenen Startup verbinden könnte.
Genau, so sieht's aus.
Ja. Da hat man den größten Hebel, ne?
Ja, würde ich so sagen, genau.
Ja. Erzähl doch mal kurz was zu deinem oder eurem Startup, AgriPortens, was ist das?
Genau, AgriPortens ist eine Plattform für den erneuerbaren Treibstoff Biomethan. Biomethan, das ist halt vor allem für den Schwerlastverkehr, also für den 40-Tonner, als gute Alternative zur Elektromobilität und Wasserstoff. Und was wir machen, wir verknüpfen landwirtschaftliche Betriebe, die durchs Biomethan produzieren, zusammen mit Mineralunternehmen möglichst fair und effizient. In diesem ganzen Prozess unterstützen wir den Landwirten durch eine Software bei dem Zertifizierungsprozess zum Biokraftstoff. Dort kann er eine Treibhausgasbilanz mit unserer Software erstellen und ihm wird dort halt relativ viel Bürokratie abgenommen, aber auf der anderen Seite kriegt er auch sein Biomethan oder sein Biokraftstoff zu möglichst guten Kursen und möglichst effizient vermittelt.
Das heißt, euer Produkt ist die Software oder wie kann man das verstehen?
Genau, wenn wir von Produkt sprechen, ist das ganz klar die Software, die vor allem die Landwirte, Landwirtinnen adressiert. Aber unser eigentliches Geschäftsmodell ist wirklich dann die Verknüpfung von beiden Seiten. Also wir haben bei den Landwirten und bei den Landwirtinnen eigentlich zwei Probleme aufgetan. Das ist einerseits, wenn die halt diesen Biokraftstoff Biomethan produzieren wollen, dort halt eine Biomethananlage bauen wollen oder auch vom Biogas auf Biomethan umsteigen, dass dieser Zertifizierungsprozess, der würde erstmal bedeuten, dass sie sich in ziemlich vielen Sachen einarbeiten müssten, dass es relativ kompliziert ist, aber auch sie Gefahr laufen, dass diese Zertifizierung halt nicht klappt. Also dass dort halt wirklich ein Need oder ein Painpoint-Problem einfach war. Und auf der anderen Seite die Frage, an wen vermittle ich jetzt das Biomethan? Und wäre es nicht möglich, das einfach mal zu bündeln und dadurch halt eine bessere Verhandlungsposition bei den Mineralunternehmen zu haben? Und bei den Mineralunternehmen haben wir einfach so das Problem, erkannt im persönlichen Gespräch auch, dass es einfach so ist, dass sie halt Schwierigkeiten haben, den einzelnen Landwirten wirklich zu erreichen oder den einzelnen Biomethanproduzenten. Also sie müssten hohe Kosten aufwenden, um einen Landwirten zu erreichen, aus dem Grund, weil sie dort halt keine persönlichen Netzwerke haben, wie das vielleicht bei uns im Gründerteam so ist, aber auch vom Standing halt jetzt nicht gerade vielleicht ansprechend für den Landwirten sind. Genau, diese Problemstellung haben wir dann natürlich im Prozess, auch im Prozess des Präinkubators, ja immer weiter validiert. Also dann mit 50 tiefen Interviews bei Biogasproduzenten, aber auch bei eigentlich alle Mineralunternehmen, die es in Deutschland so gibt, bei über 10, dort halt wirklich vertieft, auch nochmal gefragt, welche Problemstellungen wirklich da sind und nochmal dadurch darauf eigentlich so ein bisschen unsere Lösung entwickelt. Und was uns dann halt am Herzen lag, wirklich den Kunden in den, ins Zentrum zu setzen, also den Landwirten auf der einen Seite, aber das Mineralunternehmen auch auf der anderen Seite.
Das heißt, ihr habt die erste Phase quasi auf diesem Painpoint gearbeitet, also den auszuarbeiten und rauszufinden, was ist es als solches und welche Idee könnte am besten darauf einzahlen, diesen Painpoint zu lösen?
Genau, so kann man es eigentlich sagen. Wobei wirklich das übergeordnete Problem war, wie bekommen wir eigentlich mehr Klimaschutz in die Landwirtschaft, aber vor allem zusammen mit den Landwirten und zusammen mit der Landwirtschaft. Also nicht so wie von oben herab, wie es manche Politiker, Politikerinnen wollen, sondern wirklich mehr Bottom-up-Lösung, wirklich mit den Landwirten, aber auch mit der Wissenschaft oder mit allen Akteuren, sodass man langfristig auch ein Ergebnis bekommt, wo die Akteure mit zufrieden sind und auch dadurch wird ein System erst nachhaltig, weil letzten Endes die Lebensmittel oder jetzt bei uns im Fall auch die Energie produzieren, sind halt dann, müssen halt diese Lösung mittragen wollen und müssen sie nicht nur über Verbote oder Steuern halt befehligt bekommen. Und daraus haben sich so ein bisschen natürlich, das war so das übergeordnete Problem und daraus haben wir das dann runtergebrochen und geguckt, wo können wir da, wir als Startup oder wir als junges Unternehmen wirklich einen geeigneten Hebel ansetzen.
Im Gespräch mit Friedrich und dir sind wir auch so auf eure ersten Phasen in der Zusammenarbeit eingegangen. Ne? Also ihr seid zum REACH gekommen und Friedrich hatte gesagt, ihr seid eigentlich mit ganz, ganz vielen Ideen als solches gekommen und seid dann aber nochmal einen Step back gegangen, eigentlich zu dem, worüber wir gerade sprechen. Also was ist eigentlich das Problem? Ne? Also das Problem am Schopfe anpacken. Was ist dieser Painpoint, wo ihr dann die Lösung für finden wollt? Vielleicht kannst du diesen Prozess nochmal erklären.
Genau, wir sind mit dem REACH ja schon im Austausch seit letztes Jahr im April, da waren wir alle noch ganz normal berufstätig, haben uns ja natürlich in dem Prozess mit verschiedenen Ideen befasst, was auch sehr gesund ist für ein Startup. Dort halt im Gespräch mit Landwirten, aber auch mit Kunden halt herausgefunden, welche Probleme sind groß, welche sind vielleicht nicht gerade gar nicht so groß, sondern das ist halt nur gefühlt. Und dadurch halt von mehreren Ideen haben wir eigentlich diese Idee, die wir jetzt verfolgen, dann wirklich ausgewählt, weil wir dort glauben, einerseits ja die beste Lösung darauf anzubieten können auf dieses Problem, aber auch den größten Hebel einfach zu haben und dadurch mit dem, was wir in den nächsten 5-6 Jahren machen, wirklich das meiste zu erreichen.
Und wie seid ihr dann bei der Potenzialbewertung vorgegangen?
Da gibt es ja verschiedene Ansätze, die man auch machen kann. Das ist halt einerseits wirklich mit der Zielgruppe zu sprechen, das ist halt dann eher, dass man wirklich tiefen Interviews führt, eine halbe Stunde, Stunde. Wir haben aber auch eine Zielgruppenanalyse über die Fachhochschule Südwestfalen gemacht mit einem Studenten zusammen, der dort seine Projektarbeit geschrieben hat, wo wir dann halt auch qualitativ Interviews geführt haben durch Fragestellungen bei Landwirten. Das waren halt die zwei großen Sachen. Und das dritte, wo auch der Präinkubator geholfen hat, war so eine Market Size Estimation. Das heißt, dass man mal die Marktgröße für unterschiedliche Lösungen beleuchtet und schaut, wo ist eigentlich das größte Potenzial. Das ist halt auch wichtig, erstmal zu gucken, wie tickt die Zielgruppe durch Telefonate, Betriebsbesuche oder halt durch eine wissenschaftliche Arbeit, wo dann halt mal eine Umfrage stellt. Oder das dritte ist halt wirklich dann so eine Marktgrößenbestimmung, um zu gucken, ist das überhaupt eine Marktgröße, die interessant ist, dort halt die Idee zu verfolgen.
Okay. Ja, weil es hilft natürlich auch nicht, wenn man die beste Idee hat, die in dem Sinne auf eine ganz kleine Nische als solches einzahlt. Ne? Selbst wenn sie das Problem perfekt adressiert, braucht ihr natürlich auch einen ausreichend großen Markt. Wie ist denn was ist euer Markt? Ist das ausschließlich Deutschland oder ist euer Projekt als solches auch so skalierbar, dass du sagst, wir können uns auch internationalisieren?
Genau, im ersten Schritt konzentrieren wir uns komplett auf Deutschland. Diese Phase wird ja jetzt 1,5 bis 2 Jahre dauern. Wir stehen jetzt mit verschiedenen Biomethan- und Biogasanlagen im Austausch, die von unserer Idee auch angetan sind und mit denen wir jetzt zusammenarbeiten werden und erste Schritte mit denen gehen. Aber so die Märkte Niederlande, Frankreich und auch die skandinavischen Länder sind sehr interessant für uns. Da haben wir ja auch eine sehr intensive Marktanalyse gemacht. Das wäre dann der nächste Schritt. Und Und insgesamt ist unser Geschäftsmodell ja auch internationalisierbar und wäre auch die langfristige Roadmap. Aber man kann eigentlich jedem Startup, im ersten Schritt sollte man sich wirklich auf ein Land fokussieren und nicht erst dann Deutschland, Russland und Frankreich vielleicht noch angehen, weil häufig ist es so, dass man andere Gesetzeslagen hat, aber auch eine ganz andere Zielgruppe und eine andere Sprache. Deswegen sagen wir für uns, haben wir für uns strategisch entschieden, erstmal Deutschland anzuschauen und vielleicht dann nach den Niederlanden oder anderen Ländern zu gehen.
Und diesen ganzen Prozess, den du beschrieben hast, ne? Das ist ja einmal auf einer Projektebene, also in dem Sinne, wie ihr euer Gründungsvorhaben weiter geschärft habt und die Problemadressierung vorangebracht habt. Was hat euch das denn persönlich als Team gebracht? Also in dem Sinne Teamfindungsebene. Ihr kanntet euch ja vorher auch nicht. Ihr arbeitet jetzt seit einem guten Jahr zusammen, wie ich das verstanden habe.
Genau, also da war in dem Präinkubator, den wir durchgegangen sind, sind ja auch relativ viele Einheiten zur Teamfindung. Wie baut man ein Team auf? Welche Rollen hat man oder welche Rollen sind halt für ein Startup notwendig? Es bringt zum Beispiel nichts, wenn man halt drei BWLer oder drei Techies im Team hat. Dort ist es halt auch wichtig, dass man ja ein möglichst diverses Team hat und dass jeder halt ja auch eine ganz klare Rolle zu hat. Und nicht es irgendwie so ist, dass jeder alles macht im Startup, sondern man eigentlich für jede Rolle, sei es Finanzen, sei es jetzt Programmieren, jemand hat, der den Hut dort aufsetzt und die anderen dort natürlich unterstützen und wenn man Ressourcenfreiheit dort auch unterstützen. Aber es hat sich bei uns irgendwie bewiesen, dass es doch schön ist, auch relativ früh zu gucken, wo hat ja der Gründer oder die Gründerin die Stärke im Team und die dann wirklich zu fördern und da halt dann auch zu gucken, dass man auch als Team auftritt und nur so ist man wirklich effizient.
Und in eurem Prozess jetzt neben dem Team, was sich in dem Sinne weiter gefunden hat und der Idee, die weiter geschliffen worden ist, was war für euch sonst noch wichtig? Also wie habt ihr in dem Sinne in der Zusammenarbeit vom Reach als solches profitieren können?
Der Friedrich ist ja auch unser Coach, jetzt auch im Inkubatorprogramm, was ja im Anschluss an das Präinkubatorprogramm ja ist. Das hilft uns sehr viel weiter. Also wir haben alle zwei Wochen sehr intensives Coaching, wo wir auch eine Retrospektive einlegen, was so die letzten zwei Wochen passiert ist, aber auch langfristige Meilensteine planen. Und da ist es so, dass wir alle drei ja eigentlich, also alle drei Gründer bei uns jetzt nicht irgendwie Entrepreneurship, also im Unternehmertum eine Ausbildung gemacht haben oder studiert haben, so wie es ja bei den meisten Gründern so ist, sondern da ist halt auch wichtig, ist, dass man durch irgendwie einen Coach oder halt irgendjemand dabei hat, der einen dort halt unterstützt, vor allem auch Feedback gibt, aber auch ja, so eine Perspektive aufzeigt und da war das Reach eigentlich der richtige Partner für uns.
Und wie finanziert ihr euch zurzeit?
Genau, also Finanzierung haben wir eigentlich mehrere Säulen. Das eine ist natürlich Eigenkapital, das man vielleicht mit 25, 26 hat irgendwann ein bisschen. Das ist aber relativ schnell aufgewiesen. Dann haben wir das NRW-Gründerstipendium, haben jetzt aber auch Termsheets, also sind in tieferen Gesprächen mit einem Investor, genau, was so der als Geldgeber auftritt, vor allem für die Bereiche IT, Vertrieb und rechtliche Sachen. Und natürlich hoffen wir auch auf erste Umsätze im nächsten halben Jahr, wo wir jetzt auch schon das Geschäftsmodell so weit ausrollen, dass die anstehen, sodass wir eigentlich damit ganz gut laufen können.
Okay, das heißt, ihr habt schon sozusagen den ersten Produkttest jetzt vor euch.
Genau, so sieht's aus. Produkttest sieht bei uns aus, dass wir halt ja sehr eng mit den Landwirten, aber auch mit den Mineralunternehmen im Austausch stehen, haben dort ja eine gewisse Gruppe gebildet, mit denen wir teilweise wöchentlich oder alle zwei Wochen sprechen, um dort einfach Feedback zu dem Produkt auszuholen, um dort halt einfach ja nicht an dem Kunden oder an dem, der das Produkt nutzen will, vorbeizuentwickeln und ihn halt möglichst früh einzubinden. Das kann sein, dass das Produkt, diese Software, die deckt ja diese Treibhausgasbilanzierung für Landwirte ab, dass wir halt für verschiedene Landwirte aktuell eine Treibhausgasbilanz machen und dort halt auch ganz gezielt Feedback einholen zu Datenerhebungen, also könnte man die Datenerhebung verbessern, wie könnte man aber auch die Darstellung des Ergebnisses ja nochmal eine Stufe weiterbringen, um das einfach anschaulicher zu machen. Das sind natürlich einerseits Feedbackgespräche, aber so gewinnt man auch langfristig Kunden und es macht einfach Spaß, dann halt wirklich mit den Leuten zusammenzuarbeiten, die das Produkt nachher kaufen.
Also du beschreibst ja, ein Kern eurer Arbeit aktuell ist, eure Idee zu überprüfen. Das heißt, ihr führt ganz, ganz viele Gespräche mit euren Kunden, mit euren potenziellen Kunden. Wie habt ihr euch dieses Netzwerk aufgebaut? Habt ihr eine Kaltakquise gemacht und einfach per Telefonverzeichnis die Landwirte in der Region angerufen? Oder wie seid ihr vorgegangen?
Genau, also das meiste ist wirklich über persönliche Kontakte, persönliches Netzwerk. Ist dann auch immer ganz interessant zu erkennen, wie viele Leute, wo man eigentlich gar nicht denkt, dass sie was mit Landwirtschaft zu tun haben, doch irgendwie einen Onkel hat, der eine Biogasanlage hat. Also dann auch wirklich, dass wir Leute einfach ansprechen. Kennst du nicht jemanden, der für uns interessant ist? Und die dann natürlich über ein Intro oder über irgendwie eine Einleitung anrufen. Kaltakquise haben wir jetzt auch schon gemacht, aber vor allem bei den Mineralunternehmen. Und das lief auch ganz gut. Ist natürlich irgendwie so eine Einleitung oder persönliche Bekanntschaften sind immer besser, aber wenn man irgendwann nicht nur 50 Landwirte ansprechen möchte, sondern 500, dann kommt man halt nicht daran vorbei, auch wirklich Kaltakquise zu machen oder über Kontakte Leute anzuschreiben. Dort haben wir jetzt eine ganz gute Strategie erarbeitet, dass wir nicht einfach irgendwo anrufen, sondern denen vorab, sei es jetzt eine Biogasanlage oder auch ein Mineralunternehmen, wirklich denen halt eine kurze Übersicht von uns senden, so ein One-Pager und dort halt schon die Fragen, ob ja, die uns Terminvorschläge für den Austausch schicken wollen oder halt alternativ würden wir das Unternehmen in 2 Wochen anrufen. Und das hat sich eigentlich bewährt, weil die Leute dann schon mit uns rechnen und sich vielleicht auch sogar auf uns freuen und nicht komplett überrumpelt werden.
Gut. Also dieser persönliche Kontakt ist sehr, sehr wichtig und da dann auch dranbleiben und klaren Austausch mit den Leuten vornehmen.
Genau, und was halt beim Feedback immer sehr interessant ist, ist auch, man sollte sich nicht davor sträuben, auch mit fremden Personen halt sehr tief in das Projekt reinzugehen, weil die geben häufig ein anderes Feedback als eben Freunde, Bekannte, die auch gutes Feedback geben, aber vielleicht einem nicht komplett über, also die, das Feedback ist dann eher, man spricht auch vom Marm-Effekt, dass das Feedback, sie wollen einmal halt nichts Böses und geben dann halt ein mittleres bis gutes Feedback und wirklich intensives, tiefes Feedback bekommt man eher von Personen, die man vorher noch gar nicht kannte.
Also den Austausch zu allen möglichen Leuten suchen und gerade wenn ihr natürlich immer im Kontakt dann mit euren potenziellen Kunden seid, die dann auch Experten wieder in dem Bereich sind, ist das, glaube ich, der beste Austausch, wo man dann nochmal seine Idee feinschleifen kann.
Genau, ne? Ja. Und natürlich, was auch immer hilft, ist so ein Beraterboard oder verschiedene Berater aufzubauen, sei es aus dem Bereich Startup-Gründung, Unternehmensaufbau, sei es jetzt aus der fachspezifischen Seite, also bei uns aus dem Agrarbereich oder aus dem Mineralölsektor, um dort halt natürlich auch kontinuierlich Personen zu haben, die mit einem das Produkt halt weiterentwickeln.
Und die Kontakte im Mineralölsektor, wie habt ihr euch die aufgebaut?
Genau, dort war es halt dadurch, dass wir alle drei nicht aus der Branche kommen, hatten wir trotzdem interessanterweise doch wohl irgendwie Einstiege oder Kontakte, die ja dort Leute kannten oder die passenden Personen kannten. Aber teilweise haben wir die halt dann wirklich angeschrieben mit, wie ich gerade gesagt habe, mit der Kurzübersicht oder mit einem Pitch-Deck und dann halt den Kontakt aufgebaut. Das Interesse war aber auch immer sehr groß. Einfach erstmal einen persönlichen Austausch über eine halbe Stunde bis eine Stunde, was jetzt teilweise bei manchen Mineralunternehmen im regelmäßigen Austausch ist, über jede Woche oder alle 2 Wochen, wo man auch Feedback einholen kann und dadurch halt auch Geschäftsbeziehungen einfach entstehen. Es ist halt so, dass man halt bei Corporates oder bei Unternehmen natürlich auch Vertrauen aufbauen möchte und das geht halt nicht innerhalb von 2 Wochen, sondern über Monate. Das ist halt vielleicht für ein Startup manchmal ein bisschen mühselig, weil man am liebsten alles innerhalb von 2 Monaten fertig haben möchte, aber ist auch mega wichtig, weil man dadurch halt auch wirklich ein Standing auch als Unternehmen bekommt.
Also dein Learning einfach mal machen, anrufen und du hast von deiner Seite festgestellt, letztendlich stößt man auf offene Ohren bis hin zu Begeisterung als solches.
Genau, und nicht unterkriegen lassen und dabei bleiben. Ja.
Was sind denn so für euch die nächsten Schritte? Du hattest einmal gesagt, den Produkttest, steht sonst noch was
an? Genau, eigentlich jetzt wirklich konkret, was so im nächsten halben Jahr ansteht, was über alle anderen Schritte steht, ist wirklich so einen Piloten aufzubauen, zusammen mit 2 oder 3 Landwirten und einem Mineralunternehmen, dass wir die ganzen Prozesse für die Plattform einmal abspielen. Das wird man auch als Proof of Concept beschreiben, also so eine Machbarkeit unserer Idee. Da setzen wir aber alle Hebel gerade im Gang und sehen uns auf einem guten Weg.
Und was ist so das, wo ihr jetzt von einer Herausforderung steht, wo ihr sagt, da bräuchten wir jetzt nochmal Unterstützung, also beispielsweise personeller Natur oder Feinschliff des Ganzen?
Genau, also Arbeit haben wir genug, sagen wir es mal so. Also wir sind natürlich auch immer auf der Suche nach Leuten, die tech-begeistert sind, aber auch aus dem Agrarbereich kommen. Das ist jetzt natürlich nicht immer einfach so. Es ist halt ein Produkt, was eher sehr agrarisch ist, so, also sehr landwirtschaftlich natürlich. Aber gleichzeitig haben wir auch durch die Plattform oder durch das Digitale halt was sehr tech-lastiges, also sehr programmierlastiges. Und dort natürlich ist es eine Herausforderung, dort vielleicht in den nächsten Jahren die richtigen Leute zu bekommen, um wirklich auch was Starkes voranzubringen.
Ja, klar. Ja. Und wie kann man dich erreichen, wenn wir jetzt Interesse haben, das gemeinsam mit euch voranzubringen?
Genau, einfach über die Homepage agriportance.com. Dort stehen auch meine Kontaktdaten. Bin ich eigentlich sehr gut zu erreichen, also auch per Telefon, per WhatsApp oder auch per E-Mail.
Also einfach melden und wir zeigen das auch nochmal in den Shownotes, dass ihr dann mit Henning Kontakt aufnehmen könnt.
Super.
Mich würde jetzt natürlich noch interessieren, was ist so das eine, was du unseren zukünftigen Gründern und Gründerinnen mit auf den Weg geben möchtest, jetzt basierend auf deiner Gründer-Journey?
Genau, das ist einfach mal anfangen, machen und am liebsten so früh, wie es geht. Also ich bin jetzt 26, also ich würde mich, glaube ich, im Nachhinein auch nicht davor scheuen, mit 22, 23 anzufangen. Auch im Studium, in der Ausbildung, wenn man halt irgendwie Probleme erkennt in dem, was man gerade macht, dort halt mit ersten Ideen rumspielen und einfach mal starten und gucken, was 3 Jahre später raus wird. Und in der Regel hat es Spaß gemacht.
Lieber Henning, ganz, ganz vielen Dank für unseren Austausch zum Präinkubator. Ich habe mich sehr gefreut, das von deiner Seite zu sehen, was ihr als solches erlebt habt, was es euch gebracht hat.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat Spaß gemacht.
Also, seid mutig, macht was draus. Bis zum nächsten Mal.
Das war der Reach Podcast. Create Future Together.
Reach, from science to startup.